Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, Ausgabe Nummer 7. Mit mir ist wie immer Tobi.
Hallo.
Und ich bin Marc und wir sprechen heute über ein, ja, eigentlich wie jede Woche über ein Thema des Storytellings anhand eines bekannten Films, Buches, Comics, einer Serie, alles was man sich vorstellen kann. Letzte Woche haben wir über ein Videospiel gesprochen, was wir auch diese Woche auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, denn bei uns geht es diese Woche um Foreshadowing. Vorher möchte ich aber noch kurz so ein bisschen Housekeeping machen, und zwar nicht nächste Ausgabe, sondern die Ausgabe danach werden wir ein bisschen tiefer in unsere aktuelle Kurzgeschichtensammlung gehen, denn die Intronauten haben ja schon seit einiger Zeit eine Kurzgeschichtensammlung angekündigt, auf die wir uns eigentlich schon sehr freuen und in der wir beide auch mit unseren eigenen Kurzgeschichten vertreten sein werden. Von dir wird das chronologisch gesehen sogar die erste offizielle Veröffentlichung sein.
Ja, das stimmt nicht ganz, tatsächlich. Ich habe zuerst vorher meine Doktorarbeit veröffentlicht.
Ja gut, aber, aber nicht bei den Intronauten.
Und, nee, absolut nicht. Und ist auch, die waren auch nicht fiktiv.
Nee, also ich rede jetzt schon natürlich eigentlich eher von deinem kreativen Schreiben, denn das ist so ein bisschen auch das Thema von dem Podcast, wie du vielleicht schon rausgehört hast. So. Auf jeden Fall wird das demnächst unser großes Thema sein. Wir haben jetzt, wenn man sich auf unsere Instagram-Seite mal einfindet, schon ein paar Posts gemacht mit Ankündigungen, dass wir dann auch die offizielle Liste der Autoren bekannt geben. Ich habe super viele Bewerbungen bekommen, worüber ich mich eigentlich jetzt auch schon mal extrem freue und mich offiziell so in den Äther bedanken möchte. Das wird, so wie ich das jetzt einfach mal bestimme, nicht die letzte Kurzgeschichtensammlung sein. Alles, so das Feedback, was bisher kam und auch die Geschichten, die ich gelesen habe, die mir wirklich gut gefallen haben, die machen mir eigentlich Hoffnung, dass sowas eigentlich, ja, dass sowas regelmäßig passieren kann. Und wir wollen halt so im nächsten Jahr ebenfalls so im dritten, vierten Quartal dann die nächste Kurzgeschichtensammlung angehen. Die aktuelle heißt Endstation Multiversum. Wir haben Science-Fiction-Geschichten gesucht und im nächsten Thema wollen wir uns vielleicht mal so ein bisschen der surrealen Horrorwelt annähern. Und da würde ich jetzt schon mal bekannt geben, das wird Endstation Albtraum heißen. Wer also von euch gerade an etwas Spannendem schreibt oder Kurzgeschichten mag, die vielleicht ein bisschen so die Gänsehaut aktiviert, dann schickt uns die gerne auch, sobald ihr könnt, an redaktion@intronauten-verlag.de. Ansonsten geht es heute erstmal um eine Horrorkomödie. Vielleicht nicht ganz albtraumhaft, aber immerhin mit Zombies.
Ja, eher witzig als albtraumhaft, ne?
Eben, also die Horrorkomödie Shaun of the Dead von Edgar Wright ist, ja, ist heute unser Thema, zumindest unser Aufhänger für das Thema, denn wir wollen über Foreshadowing sprechen und was das bedeutet, wie man das anwendet, warum es sich lohnt, das anzuwenden und was einem das bringt. Das wollen wir gleich mal alles so ein bisschen im Detail erklären und das anhand der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright so ein bisschen ja mit Beispielen verfeinern. Und Shaun of the Dead ist eigentlich ein super Beispiel, weil es ist einfach schon so mein Lieblings-Foreshadowing auf der Welt. So. Und die Cornetto-Trilogie ist vielleicht für alle, die das nicht irgendwie kennen oder so, es gibt drei Filme, die dieselben Schauspieler haben, aber verschiedene Settings und verschiedene Welten darstellen. Und das ist einmal Shaun of the Dead, dann kam Hot Fuzz und dann kam The World's End. Shaun of the Dead ist eine Horrorkomödie über ja so ein Zombie-Outbreak und Hot Fuzz ist ja so eine Buddy-Cop-Thriller-Krimi-Geschichte. Krimi-Geschichte, genau. Ebenfalls wieder mit Simon Pegg und Nick Frost in den Hauptrollen. Und der dritte Teil, das ist The World's End. Darüber haben wir schon in der Gearshift-Episode über Gone Girl, haben wir da schon mal was zu erzählt, denn hier geht es um, eigentlich ist es so ein Coming-of-Age-Buddy-Story, die dann aber in eine Alien-Invasion umschweift. Und all diese Filme haben die thematische Gemeinsamkeit von Männern, die ja so ein bisschen ihr Erwachsensein bekämpfen und eigentlich so ein bisschen in ihrer Entwicklung festgesteckt haben oder eben so ein bisschen aus ihrer Haut raus müssen in anderen Umgebungen. Und ja, Shaun of the Dead ist da der erste Teil von gewesen, der das Ganze so ein bisschen gestartet hat. Edgar Wright ist ein extrem ja, genialer, detailverliebter Regisseur, der eigentlich er hat noch keinen schlechten Film gemacht. Und jeder Film von ihm ist sowas von beladen mit Kreativität und Details und sogar beispielhafter Erzählstruktur, dass es eigentlich Eigentlich könnten wir einen kompletten Podcast, also ich meine eine komplette Podcast-Reihe, nur über seine Filme machen. Danach hat er, also nach der Cornetto-Trilogie, oder sogar zwischendurch, hat er sogar noch Scott Pilgrim vs. The World gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den jeder unbedingt mal gesehen haben sollte. Sein letzter Film war Baby Driver, ja, der einfach einen Actionfilm gemacht hat, der komplett im Takt zur musikalischen Untermalung passiert, also genial inszeniert, gedreht, in jeder Hinsicht einer der besten Regisseure, die wir aktuell am Leben haben. Und das ist jetzt so unsere Introduction in das heutige Thema. Doch würde ich doch dir gerne einfach schon mal so ein bisschen jetzt freien Lauf lassen, um mal deine Eindrücke über Shaun of the Dead oder vielleicht auch die anderen beiden schon irgendwie so ein bisschen zu erzählen, um uns mal so ein bisschen das Gefühl zu geben von jemandem, der jetzt vielleicht noch nicht so krass verliebt in Edgar Wright ist wie ich.
Ja, würde ich gar nicht sagen. Ich fand den auch großartig. Also Shaun of the, ich habe, glaube ich, zuerst Hot Fuzz gesehen, weil ich den irgendwo zufällig gefunden habe.
Also es weiß auch kein Mensch, dass das eine Trilogie sein soll, weil es
Nee,
ist
ist
halt
es ja auch
wirklich.
nicht wirklich. Außer dass in allen dreien eben ein Cornetto-Eis gegessen wird.
Genau.
Das aber immer sehr ergiebig ist. Also das finde ich schon echt schön. Und an Hot Fuzz fand ich einfach diesen so leicht britischen, trockenen, auch wirklich teilweise dämlichen Humor großartig.
Ja, man sieht auf jeden Fall auch mega viele britische Schauspieler, die man kennt,
Ja,
die also
genau.
im Grunde alles, was bei Harry Potter mal so in den Nebenrollen rumgeistert ist, ist auch in der Cornetto-Trilogie zu finden.
Ja, stimmt. Genau, und bei Shaun of the Dead geht es ja einfach erstmal darum, dass wir Simon Pegg als Shaun kennenlernen, der irgendwie seiner Freundin Liz irgendwie nicht so richtig zuhören möchte, der, wie du schon sagtest, noch nicht so richtig erwachsen geworden ist. Der lebt irgendwo in England in irgendeinem letzten Kaff und so jeder Tag ist der gleiche. Sie landen jeden Abend im Winchester in ihrem Pub unter Bier und es passiert einfach überhaupt nichts Spannendes. Und ja, es fängt eben damit an, dass Liz ihm so ein bisschen die Hölle heiß macht, dass er doch mal sein Leben auf die Kette kriegen soll. Und das, was dann alles so im Nachgang passiert, das erwartet man eigentlich erstmal gar nicht, außer man achtet eben so ein kleines bisschen auf das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich das Foreshadowing, diese
Genau.
epischen Vorausdeutungen.
Das ist eine sehr gute Überleitung und so wie du das beschrieben hast, kann man das auch schon auf Hot Fuzz und The World's End ummünzen, denn auch in Hot Fuzz geht es um ihn, also er wieder mit derselben Hauptfigur, also er hat mit demselben Hauptdarsteller, er spielt eine andere Figur, auch mit einer ganz anderen Persönlichkeit, aber auch er wird in ein kleines Kaff versetzt aus der Großstadt und muss dann da quasi seinen neuen Fuß fassen. Und auch in The World's End geht es um einen Typen, der ganz buchstäblich keinen Bock darauf hat, erwachsen zu werden. Ich glaube, da wird es sogar noch am allerersten deutlich, denn da ist das halt so der Kern der Geschichte. Aber du hast jetzt gerade schon Foreshadowing erwähnt und ja, da werden jetzt viele wahrscheinlich fragen, was ist das jetzt? Ne? Kommst du hier jede Woche mit einem neuen Wort?
Ja, das
Letztes
ist
Mal habe ich
tatsächlich.
Red Herring gehört und jetzt habe ich gerade den Red Herring verdaut und jetzt muss ich mich schon hier mit Vorhäuten und Schatten auseinandersetzen.
Ist ja im Endeffekt genau das Gegenteil von einem Red Herring so ein bisschen. Also Red Herring soll einen ja in die falsche Richtung locken und das Foreshadowing zeigt einem auf eine gewisse Art und Weise, was in der Story in der Zukunft passieren soll.
Richtig, also es gibt da natürlich auch wieder so Definitionen davon und das kann sich jeder ergoogeln, aber so wie ich das jetzt selber erklären würde, ist halt so, das Foreshadowing, damit kannst du Szenen oder Dialoge oder Details im ersten Akt oder im Beginn einer Geschichte nutzen, um dann eine später passierende Wendung oder ein Ereignis oder sogar das Ende selber, ja, unterschwellig anzukündigen. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, das ist schön. Aber warum sollte ich das machen wollen? Wozu soll das gut sein? Und da gibt es mehrere Gründe, warum das in vielerlei Hinsicht nützlich sein kann. Und zwar zum einen das Payoff, also dass du am Ende eine bestimmte Befriedigung dafür bekommst, diese Geschichte durchgehalten zu haben, das wird dadurch halt noch besser, weil du eben beim Nochmallesen oder Nochmalgucken dann aufnimmst, das wurde ja sogar schon am Anfang mehr oder weniger angekündigt. Und ich habe es mir vielleicht nicht richtig angeschaut oder ich habe es nicht richtig aufgenommen, aber es war die ganze Zeit schon da. Und darauf hat sich das dann bezogen. Also für mehrmals Lesen ist das dann besonders schön. Oder manche Geschichten haben ja als Thema dann sowas wie Schicksal oder Vorbestimmung. Oder es geht um einen Auserwählten. Oder um Prophezeiungen. Und manchmal wird dieses Thema dadurch halt einfach noch unterstrichen oder zumindest in einer gewissen Weise verstärkt, weil du eben durch Foreshadowing schon so eine Metaebene geschaffen hast. Ich gebe auch gleich noch ein paar Beispiele dafür. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Foreshadowing, die man auf verschiedene Art und Weisen dann einsetzen kann. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so, dass du dann dein Thema noch ein bisschen verstärken kannst, dass das Payoff befriedigender wird. Und man kann dadurch auch leichter verdauen, wenn sich dann ein Ton mal ändert. Also wenn es dann tatsächlich in eine ernstere Erzählstimmung umschweift, dann kannst du dadurch, dass du vorher am Anfang schon ein Foreshadowing gegeben hast, den Zuschauer eher darauf vorbereiten, okay, Leute, da wird was kommen, das wird nicht ganz leicht zu verdauen sein. Deswegen hier schon mal so eine leichte Vorwarnung, die unterschwellig passiert. Also es ist jetzt kein Zeichen oder kein Schild, was euch vorgehalten wird, aber ihr nehmt es einfach unterschwellig schon mit auf, sodass es dann leichter zu verdauen wird.
Also du meinst, dass auf gewisse Weise auch mit den Erwartungen gespielt wird. Also ne, man gewöhnt sich ja, sage ich mal, über die Zeit, wie man ein Buch liest, an einen bestimmten Stil. Und dadurch, dass man vielleicht am Anfang schon so ein Foreshadowing verwendet, ist dann der Stilbruch nicht so heftig, oder?
Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel letzte Woche über Life is Strange gesprochen.
Stimmt, da sieht man ja am Anfang diesen Hurricane
Und
und
sie hat am Anfang, genau, sie hat am Anfang diesen Traum von dem
genau.
Tornado und dem Sturm, der die Stadt zerstört.
Stimmt, und
Und
dann, wenn es heftiger wird in der Story, dann ist es nicht so aus dem Kontext gerissen.
genau, weil sie wacht auf und ist auf einmal happy-go-lucky, ein junges Mädchen in der Schule und da sind die Schließfächer, wo die Bullies stehen und die Cheerleader und so. Und du denkst so, okay, das spiele ich ja jetzt dann erstmal für die nächsten paar Minuten. Und dann denke ich mir so, okay, aber dadurch, dass am Anfang schon so eine Katastrophe gezeigt wird, weißt du schon, bist du schon in diesem Mindset, dass, nein, das wird jetzt hier kein reines Teenie-Drama sein, was ich jetzt quasi, was sich vor mir entfaltet, sondern da kommt noch was anderes. Da ein Sturm zieht auf, ist ja immer so eine ganz berühmte Zeile in melodramatischen Texten, die
Das
halt ankündigen, dass da etwas passiert.
kennt man ja auch aus Büchern, ne? Die dann so im ersten Kapitel einfach die schlimmen Szenen, also gerade in Thrillern, die schlimmen Szenen so ein bisschen zeigen oder so aus der Sicht des Mörders irgendwelche bestimmten Szenen darstellen. Und dann geht es ja eigentlich danach nur noch um den, sag ich mal, Polizisten, der das Ganze dann ermitteln soll. Und dadurch, dass man das vielleicht am Anfang schon in dieser Brutalität mitbekommen hat, fühlt man sich vielleicht besser in das Thema ein.
Ja, wobei diese Szenen, die du meinst, die sind schon Teil der Geschichte und
Das ist
somit
richtig, ja. Es ist kein dezenter Hint, ne, sondern es ist dann schon eine richtige
eben,
Szene, aber.
also die könnte natürlich so auch einfach in die Mitte des Films reingeschnitten werden oder in die Mitte
Korrekt.
des Buches einfach reinkopiert werden. Und dadurch, dass es am Anfang ist, es gibt sowas und das ist eigentlich auch das, was wir in Life is Strange sehen, das nennt sich eine Klammer. Wir zeigen schon das, was am Ende passiert, am Anfang. Und das hast du und jetzt wird es natürlich schwer, jetzt einfach so ein Beispiel aus der Luft zu ziehen, aber es gibt so viele Filme, die mit dem Charakter anfangen, wie er in einem Monolog sagt, ja, und so bin ich gestorben. Und dann siehst du ein Flashback zum Anfang der Geschichte, die Geschichte läuft, und dann ganz am Ende, bevor der Film zu Ende ist, bist du an der einen Szene wieder angelangt, die am Anfang
Stimmt.
passiert. Das ist so eine Art von Klammer. Und theoretisch ist das auch bei Life is Strange so. Natürlich ist der Anfang eigentlich der Traum, aus dem sie aufwacht. Und am Ende ist der Sturm ja wirklich da. Aber es ist dieselbe Szene, es ist derselbe Leuchtturm. Deswegen, also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da können wir auch, glaube ich, in Zukunft nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Aber du hast auch schon eigentlich ganz gut angedeutet, was es für Arten von Foreshadowing gibt. Und zwar zum einen habe ich hier das symbolische Foreshadowing. Und das ist zum Beispiel. Da gebe ich ganz gerne das Beispiel von Star Wars, weil jeder kennt Star Wars und da lässt sich dann am einfachsten was erklären, weil die Leute sofort wissen, was gemeint ist. Es ist ja nun schon öfter passiert, dass ich hier von Filmen gesprochen habe, die mein sehr verehrter Co-Moderator nicht gesehen hat, obwohl sie zu den besten Filmen aller Zeiten gehören, Terminator 2. Aber du hast wahrscheinlich Das Imperium schlägt zurück gesehen, in der Luke Skywalker bei Yoda im Sumpf trainiert und Yoda ihn dann in den Wald schickt und
Genau, in
er
die
dann
Höhle.
in die Höhle und er dort dann einer Projektion von Darth Vader gegenübertritt, ihn besiegt und dann die Maske explodiert und dahinter das Gesicht von Luke Skywalker selbst zu sehen ist. Und das ist ein Foreshadowing dafür, dass Luke Skywalker am Ende des Filmes, das ist der Film, in dem er am Ende rausfindet, dass Vader sein Vater ist. Und
Genau.
das Symbol, dass er sich selber sieht, das hat halt mit dieser Familienverbindung zu tun, dass er sogar nicht der Ursprung, aber der Abkömmling des Bösen ist, was er versucht zu besiegen.
Das andere, was auch viele vielleicht kennen könnten, ist The Departed. Da sieht
Genau.
man bei allen
Allen, die
Figuren
sterben,
im
die haben
Hintergrund ein
irgendwo
großes X.
ein X irgendwann in einer Szene zu sehen. Und nur die Figur, die am Ende überlebt, die hat das nicht. Das stimmt, das habe ich auch schon gehört, weil Departed ist ja so einer der Lieblingsfilme, ne? Das ist natürlich dann auch schon mal cool, wenn man da so Details zu sieht, die man eigentlich. Ich meine, das sagt dir ja keiner während des Films, ne? Und selbst wenn du es selber bemerkst, denkst du dir so, okay, komischer Zufall. Aber nein, ist kein Zufall, ist pure Absicht. Und auch da ist natürlich jetzt sehr buchstäblich genommen, dass es auch symbolisches Foreshadowing gibt. Manchmal tatsächlich in Form von einem Symbol. Das
Ich habe
X.
tatsächlich noch eins, fällt mir gerade ein.
Hau raus.
Im Jurassic Park hatten wir in Episode 1 besprochen, als die im Heli sitzen, versucht ja Alan Grant sich anzuschnallen. Und das sind zwei weibliche Stecker. Und das deutet ja später dann darauf hin, dass die Raptoren sich auch, oder dass zwei weibliche Raptoren sich eben auch dann vermehren
Genau, und
können.
er hat ja einen Weg gefunden, dann einfach einen Knoten reinzumachen und es hat
Ja,
dann funktioniert und die haben einen Weg gefunden
genau,
dann auch.
großartig.
Genau, das ist ein gutes Beispiel, aber tatsächlich, das ist so ein symbolisches, so ein Hint und ich habe das sogar auch in meinem Buch, in Schmerzflimmern. Ich meine, Schmerzflimmern ist so das Foreshadowing-Buch überhaupt. Es geht um einen Menschen, der bei Hautberührungen mit anderen Personen sehen kann, wie die mal sterben werden. Also noch klarer Foreshadowing geht schon eigentlich gar nicht mehr, aber
Ist
da auch
auch
da.
nicht mehr wirklich versteckt.
Nee, das ist tatsächlich schon in die Story mit integriert. Aber da habe ich nicht nur einfach die Tode selber als Foreshadowing, die dann später eintreten, sondern auch, ich weiß nicht, wie aufmerksam du meine Bücher gelesen hast, aber ist dir irgendwas zu den Songs aufgefallen, die immer wieder erwähnt werden, die in Szenen im Hintergrund laufen sollen, die bei Leuten im Radio laufen? Es sind immer Songs.
Hast du das so ähnlich wie bei Hot Fuzz gemacht? Da macht er das nämlich auch.
Ja.
Da läuft auch immer ein Song, der quasi dazu passt. Also wenn
Und
irgendeiner ver.
die Lyrics dieser Songs sagen immer genau das, was passiert, genau die Art von Person, die diese Person ist. Ne? Also es sind alles Songs über. Also sei es von Echo and the Bunnymen, der von dem Killing Moon singt, oder von Iron Maiden,
Das
der
hatte ich auch noch im
Song
Kopf.
Somewhere in Time. Also es ist eigentlich wirklich schon ganz bewusst dann immer punktuell reingestreut. Und das müsstet ihr dann, wenn ihr Filme seht oder Bücher lest, dann nehmt euch auch mal die Zeit und legt es an eine Seite und hört euch den Song an, von dem gerade gesprochen wird. Und ihr werdet merken, oh, der Autor hat sich ja was dabei gedacht. Aber ich habe auch tatsächlich im zweiten Teil, und da spoilere ich jetzt vielleicht doch ein bisschen, es gibt noch so einen anderen Trick, und zwar, das ist die Regel der drei. Das heißt, du hast eine Sache, die erwähnst du dreimal in deinem Buch, und zwar einmal, um sie zu etablieren, einmal, also am Anfang des Buches, dann in der Mitte des Buches, um die Leute daran zu erinnern, dass diese Sache etabliert wurde, und das dritte Mal, wenn du sie erwähnst, ist dann, wenn der Payoff kommt. Und das ist in Schmerzwillmann 2 der Verband, den unser Hauptcharakter im Verlauf des Buches um seine Hand hat. Denn im ersten Mal sprechen wir, also das allererste Kapitel fängt damit an, dass er eine Verletzung an der Hand bekommt und dann einen Verband hat.
Der wird von einem Mensch gebissen. War das richtig? Ja, ne?
Genau, er wird gebissen und er hat dann einen Verband. Und dann in der Mitte des Buches kommt der Autounfall und eine Glasscherbe rutscht in seinen Verband und das ist die Erinnerung daran, dass es passiert relativ genau kurz vor der Mitte des Buches und am Ende wird diese Glasscherbe, die in dem Verband reingerutscht ist und so weiter, die wird dann wird dann einen Payoff bekommen. Ich kann jedem nur empfehlen, das Buch zu lesen. Das kann man aktuell bei intronauten-verlag.de/shop käuflich erwerben.
Ich kann es auch wirklich nur empfehlen, ist wirklich.
Genau,
Also,
es hat.
ne, wenn man jetzt so im Nachhinein auch die ganzen Tipps und Tricks hört, was man alles verwenden kann und dann lernt, dass
Es ist alles da drin.
alles bei dir da drin ist, dann liest man, glaube ich, das auch mit anderen Augen und das ist eigentlich echt eine coole Geschichte.
Also ich habe da wirklich, alles, was ich gelernt habe, ist verbaut. Also ich habe wirklich mir Mühe gegeben, all diese Sachen zu huldigen. Aber auch das ist dann zum Beispiel eine Art von Foreshadowing, weil es am Anfang angekündigt wird, dann wird es vielleicht nochmal dran erinnert in der Mitte und am Ende dann ist dann der Payoff dafür da. Aber es gibt auch noch eine andere Version von Foreshadowing und das ist die Szene selber, die am Ende quasi das Ganze, also die Haupt, das, der Hauptkampf, der Hauptkonflikt, das dann, wenn am Ende all die Fässer zum Überlaufen geraten und dann alles aufeinanderprallt, in einer kleinen Form, in einer kleinen Version davon schon am Anfang der Geschichte einmal stattgefunden hat. Und da denke ich sofort an Stranger Things. Hast du Stranger Things gesehen?
Ja.
Der Anfang von Stranger Things, die allererste Szene ist, wie die Jungs, die Hauptcharaktere der Geschichte, die spielen zusammen Dungeons and Dragons im Keller. Und während sie Dungeons and Dragons spielen, bekämpfen sie gemeinsam, also mit ihren Fähigkeiten ihrer Charaktere in diesem Dungeons and Dragons Rollenspiel, bekämpfen sie ein Monster und sie nennen es auch den Demogorgon, so wie sie dann hinterher das tatsächliche Monster nennen. Aber so die Art und Weise, wie die dieses Monster bekämpfen, beziehungsweise ich glaube in der Folge am Anfang, da verlieren die sogar gegen das Monster, irgendwas in der Art. Das foreshadowt aber eigentlich schon den Konflikt und das, was ein gutes Foreshadowing ausmacht, ist, es hilft tatsächlich dazu auch noch, die Charaktere weiter zu zeichnen und die Persönlichkeiten, die du sofort an dem Dungeons and Dragons Tisch siehst. Also wir haben den Schüchternen, wir haben den Cleveren, der eine Lösung sucht, wir haben das freche Kind, was nur einen dummen Spruch macht. Und all das wird alles schon in dieser einen Szene etabliert. Du lernst also schon super viel über diese Sache. Und ich finde, damit hast du quasi eigentlich schon Arbeit, damit hast du schon
Erspart.
dir Arbeit erspart, die bereits, die dann im späteren Verlauf noch wichtig wäre. Und damit hast du das quasi schon komprimiert. Und ein anderes super tolles Beispiel ist auch von einer anderen Art von Foreshadowing. Und wir kommen gleich zurück auf Shaun of the Dead, weil wir werden das nämlich gleich zurückführen und dann verknüpfen, was was ist. Und zwar, dann gibt es noch die Chekhovs Gun. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Ja, das ist ein Stilmittel oder eine Art von Foreshadowing, die von Pawlowitsch Tschekow erfunden wurde, oder beziehungsweise er ist der Erste, der das so in einem Satz gesagt hat. Prinzip dahinter, das ist natürlich nicht von ihm erfunden, aber er hat gesagt, hängt in Akt 1 oder 2 eine Waffe an der Wand, dann muss, und muss wird fett und unterstrichen gesagt, dann muss sie in Akt 3 abgefeuert werden. Wenn du, und das ist eigentlich nicht nur eine Art von Foreshadowing, das hilft dir eigentlich auch rückwirkend, ja, dafür zu sorgen, dass kein Fett in deiner Geschichte drin ist, denn warum sonst würdest du von einer Waffe, die an der Wand hängt, erzählen, wenn du sie nicht benutzt? Wenn du kannst noch so toll wie Stephen King 20 Seiten darauf verwenden, zu erklären, wie die Vorhänge wehen. Aber wenn das keine Relevanz für die Geschichte hat, dann ist das einfach über. Der Chekhov hat das insofern erklärt. Also als Foreshadowing ist es natürlich insofern super, weil du erwähnst am Anfang etwas, was dann am Ende hilft, um möglicherweise den großen Bösewicht zu besiegen. Eine Art von Foreshadowing. Aber wie gesagt, das hilft dir auch selber rückwirkend zu wissen, okay, ich habe jetzt so viel Zeit dafür verbraucht, hier zu erklären, wie dieser Mechanismus funktioniert. Aber wenn der doch gar keine Relevanz für das Ende der Geschichte hat, warum dann so viel Zeit darauf verwenden, um das zu erklären? So merkst du selber, aha, hier bin ich zu weit gegangen. Weil wenn es hinterher keine Relevanz hat, dann hat es eigentlich ja keinen Platz in deiner Geschichte.
Das stimmt, weil das finde ich, das ist genau das, was mich bei Stephen King extrem stört. Also ich habe, glaube ich, zwei Bücher von ihm gelesen, die ich auch gut fand. Aber die haben einfach so schlimme Stellen zwischendurch, die einfach. Oh,
Ja, über Stephen
also.
King, glaube ich, müssen wir einen extra Podcast machen, denn da habe ich auch einiges zu sagen. Aber ich haue jetzt sogar noch mal ein Zitat raus, nicht nur von Pawlowitsch Tschekhov, der ja gesagt hat, wie gesagt, hängt in Akt 1 oder 2 eine Waffe an der Wand, muss sie in Akt 3 abgefeuert werden. Dazu, wie gesagt, rückwirkend, Shakespeare hat gesagt, Brevity is the soul of wit. Das heißt so viel wie, in der Kürze liegt die Würze. Wenn du nämlich zu viel Füllmaterial in deine Geschichte reinsteckst, dann verliert der Leser nicht nur das Interesse, sondern auch einfach den Überblick über das, was wichtig ist, und weiß nicht mehr, worauf er sich konzentrieren muss. Wenn es den Plot nicht voranbringt, dann hat es in deiner Geschichte nichts zu suchen. Es ist einfach so, weil du wirst später dafür büßen, wenn du zu viel Zeit mit Sachen verbringst, die, ja, die vielleicht von dem eigentlichen Thema ablenken. Da gibt es auch wieder tolle Beispiele für Chekhovs Gun. Eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele, und bitte tu mir jetzt den Gefallen und sag, dass du diesen Film gesehen hast, weil sonst raste ich völlig aus. Hast du Aliens gesehen?
Ja, klar.
Ich rede nicht von dem ersten Teil, ich rede von der Fortsetzung von James Cameron. Der erste Teil, Ridley Scott, ein Alien auf dem Schiff. In Aliens, die Fortsetzung von James Cameron, übrigens auch der Regisseur von Terminator 2, der hat eigentlich den ersten Teil genommen, um sein Foreshadowing in diesem Film sogar noch anzureichern. Und zwar, im ersten Teil ist unsere Hauptfigur Ellen Ripley, ne, gespielt von Sigourney Weaver, ist auf einem Frachtschiff stationiert. Und auf diesem Frachtschiff, wie man sich das so vorstellen kann, da wird dann kommerzielle Fracht irgendwie gemacht und so weiter. Und deswegen ist sie natürlich für diese Szene prädestiniert. Denn wir sehen im Beginn von Alien 2, also nicht ganz am Anfang, aber wenn sie sich dazu entscheidet, mitzukommen, dann sieht sie den Powerlifter.
Genau.
Die reden über den Powerlifter so, ey, voll das coole Ding und so. Und sie sagt, ey, ich habe den Führerschein dafür, ich kann den steuern. Und du denkst so, okay, sie ist eine, das unterstreicht, sie ist ein Badass-Character so, sie hat Fähigkeiten, sie hat was drauf, sie kann diesen coolen Powerlifter fahren. Im Grunde ist es eigentlich nur eine coole Version von einem Gabelstapler,
Ja, aber sehr praktisch.
sehr praktisch. Und du denkst rückwirkend daran, okay, sie war ja eigentlich sogar auf diesem Frachter stationiert am Anfang vom ersten Teil, gehörte dazu der Crew, und klar, macht total Sinn. Natürlich kann sie den fahren. Und der wird natürlich am Ende dann, also das Tool, was ihr hilft, dann am Ende die ganzen Aliens zu bekämpfen.
Genau.
Ne? Und da kommt dann wieder das Foreshadowing rein, weil das war am Anfang, ist das einfach nur so ein Ding, wo man denkt so, okay, die haben jetzt hier eine Szene gezeigt, einfach nur um zu etablieren, dass sie was drauf hat. Dann lässt es sich auch an dir vorbeimogeln, weil du weißt, okay, es geht um eine Person, wir müssen ihr zeigen, dass sie was kann. Und indem wir so eine coole Maschine zeigen und dann erklären, okay, sie kann das sogar steuern, sie hat einen Führerschein für, coole Sache. Und dann lässt du das so durchgehen. Aber dann merkst du hinterher, aha, deswegen haben sie es gezeigt, nicht nur um sie als eine coole Person darzustellen, sondern auch, weil es hinterher der Schlüssel ist, um den Film aufzulösen. Und das macht auch gutes Foreshadowing aus. Wie eben schon gesagt, wenn es dazu darüber hinaus nicht nur die Arbeit des Foreshadowings macht, sondern tatsächlich auch noch hilft, die Charaktere auszuarbeiten oder was auch immer. Und jetzt denk mal an, wie viele Filme hast du das schon, oder auch generell Bücher, Geschichten, in wie vielen Geschichten ist das schon passiert, dass du am Anfang was liest und dir denkst, okay, das wird nochmal relevant, und natürlich wird es auch relevant.
Und ja, ne, das ist jetzt, finde ich, in dem Sinne sehr, fast schon ein bisschen auffällig.
Klar.
Das fand ich zum Beispiel bei Shaun of the Dead so dermaßen dezent, dass ich auch sogar nochmal nachgucken musste, wie sie das genau meinen tatsächlich.
Ja, pass auf. Wir haben
Also.
nämlich, wir haben verschiedene Sachen von Foreshadowing in Shaun of the Dead. Und letzte Sache zu Chekhovs Gun. Es verhindert auch ein Problem, was sehr viele Geschichten haben, die nicht richtig durchdacht sind. Und zwar, dann, es tut mir leid, aber ich muss schon wieder einen Fachbegriff reinhauen. Das nennt sich Deus ex machina, der Gott aus der Maschine. Das kommt aus der, ja, aus dem griechischen Theater. Also es ist lateinisch, klar, aber es hat seinen Ursprung im griechischen Theater, also in der Antike, wenn dann Theaterstücke aufgeführt wurden. Und um das Ganze aufzulösen, kommt dann Zeus oder welcher auch immer vom Olymp runter und schießt einen Blitz, und das Problem hat sich erledigt. Der wurde aber vorher nie erwähnt. Also, dass der vorbeikommt, war jetzt komplett Willkür. Und um zu verhindern, dass deine Geschichte auf dieses Problem stößt, und das ist halt ein bekanntes Problem, das Deus Ex Machina ist ein bekanntes Problem von Storytelling, wenn du am Ende eine Auflösung hast, die aber am Anfang so gar nicht etabliert wurde. Wenn am Ende irgendwas passiert und denkst so, ja, okay, das kam jetzt aus heiterem Himmel, und ich habe keine Ahnung warum, und das macht irgendwie auch keinen Sinn, und irgendwie macht es auch keinen Spaß, weil dann hatte ich jetzt auch gar nicht die Möglichkeit, mich darauf einzustellen. Das ist dieses Problem. Und durch Chekhovs Gun verhinderst du das, denn du hast nicht nur ist die Waffe im dritten Akt abgefeuert worden, du hast im ersten oder zweiten Akt auch schon Hinweise gestreut, dass es diese Waffe gibt. Und jetzt rate mal, was im Pub in Shaun of the Dead an der Wand hängt?
Da hängt doch eine Waffe.
Eine Winchester natürlich. Der Pub heißt sogar Winchester und das Gewehr ist eine Winchester. Und es hängt, und weißt du, warum es da hängt? Weil Edgar Wright weiß, was Chekhovs Gun ist. Das ist sowas von ein Wink mit dem Zaunpfahl,
Das
womit er
stimmt.
sagt: Leute, ich weiß, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Aber den
Und
Begriff kennt halt keiner. Dadurch ist das eher so subtil und eher nur für Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen.
ja, aber die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sehen das und denken sich so: Oh mein Gott,
Ja, das
du
stimmt.
Fuchs, du Fuchs.
Ja, das war
Und
echt gut.
vor allem die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind die, die die Meinungen dazu überhaupt erst publizieren. Also,
Das
du willst
stimmt.
ja, wenn du einen Film oder ein Buch rausbringst, willst du ja, dass die Kritiker das gut finden. Und die Kritiker lesen 100 Bücher im Jahr oder gucken 200 Filme im Jahr. Und wenn du da nicht wirklich dein A-Game bringst, dann hast du halt keine guten Karten. Und das sind eben die Leute, die sowas merken. Und wenn die merken, okay, der Typ, der weiß, was er tut, dann werden die das auch in ihren Reviews schreiben. Und damit wird dann die öffentliche Meinung in eine positive um. Dann hast du einen guten Score bei den ganzen Aggregatoren, also Rotten Tomatoes und Metacritic und IMDb und was es alles gibt. Ich meine, es tut dir ja nicht weh, ein bisschen dich mit der Materie zu befassen, in der du dich bewegst, ne? Du willst ja schließlich auch
Natürlich.
Geld damit verdienen. Aber das ist zum Beispiel Foreshadowing Nummer 1 in Shaun of the Dead. Und du hast jetzt gerade schon so angedeutet, du willst über den nächsten reden. Und das ist auch so, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblings-Foreshadowings ever. Denn sie sitzen am Anfang in der Bar und gerade hat die Freundin ihn verlassen und er hat einen Scheißtag auf der Arbeit gehabt und sein bester Kumpel will ihn aufheitern und er sagt ihm: Ey, weißt du was, wir machen jetzt einfach das und dann machen wir das und dann machen wir das. Und ohne es zu wissen, weil wir den Film natürlich noch nie gesehen haben, ohne es zu wissen, erzählen sie uns einfach die komplette Handlung des gleich folgenden Films. Denn
Genau, sowas von stark. Also der erste Satz oder das erste, was er sagt, dass sie morgen quasi genauso weiter trinken und sie fangen an mit einem Bloody Mary.
Genau, wir haben eine Bloody Mary und eine Bloody Mary ist natürlich dieses alkoholische Getränk mit dem Tomatensaft. Aber Bloody Mary könnte auch bedeuten, morgen, wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und plötzlich eine Zombie-Frau in unserem Garten steht, auf dessen Namensschild Mary steht, könnte natürlich auch ein Foreshadowing gewesen sein dafür, dass sie eine Bloody Mary haben. Und dann, nächster Satz.
Genau, danach wollen sie beim King's Head essen gehen.
Genau, die wollen noch ein We have a bite at King's Head. Und dann sehen wir seinen Stiefvater, wie er in den Hals gebissen wurde von einem Zombie.
Genau, und der Kerl heißt ja Philipp und Philipp ist ja quasi der König von England.
Genau, und ja, ich meine, okay, es ist ja sogar sein Vater, sein Patriarch sozusagen,
Stimmt,
ne?
ja.
In der Form passt es genauso. Und a bite at King's Head passt
Ja.
also nicht nur dazu, sondern eben auch metaphorisch gesehen dazu. Und dann kommt noch einer
Genau, danach wollen sie zum Little Princess.
zu Little Princess und da treffen sie auf seine Ex-Freundin, jetzt Ex-Freundin und noch andere Weiber.
Genau, und das
Und
ist Elizabeth und Diana, ne? Das eben auch in England zwei Prinzessinnen quasi waren.
genau, perfekt benannt.
Genau.
Und dann am Ende gibt es noch einen perfekten Satz, der das Ganze dann abschließt, weil er erzählt immer noch, was er eigentlich vorhat so heute, was unser Plan ist für den Tag. Und dann sagt er am Ende, und am Ende haben wir noch ein paar Shots. Wir sind zurück in der Bar und haben Shots.
Das wird
Also
sogar noch krasser. Wir taumeln zurück ins Winchester und haben dann ein paar Shots. Also
genau, und
das
man
Taumeln
denkt,
machen sie ja eben auch, weil sie dann versuchen, zwischen den Zombies hindurch zu taumeln eben.
genau, richtig.
Und
Und
dann gibt es eben eine große, große Schießerei.
Die Doppeldeutigkeit mit den Shots, es sind natürlich keine kurzen, die sie in den Nacken kippen, sondern es ist eine regelrechte Schießerei mit dem Winchester-Gewehr, was an der Wand hängt. Und das wirklich am Anfang des Filmes einfach mal so die Eier zu haben, den kompletten Film schon einfach zu sagen. Wir sagen dir jetzt genau, was passiert und du wirst es nicht merken, aber du wirst dich drüber freuen, wenn du es merkst. Ne? Das ist so genial. Und das macht er tatsächlich nicht nur in Shaun of the Dead, das macht er auch in Hot Fuzz und das macht er auch in The World's End.
Ich finde aber so, also zwei Punkte davon, die waren ja wirklich super dezent, ne? Also Essen bei King's Head oder Bite of King's Head und Little Princess, die sind sehr dezent. Also die rauszufinden, das ist schon ein bisschen, finde ich, also sehr detailverliebt. Aber natürlich dann, ne, das Taumeln ins Winchester, das versteht man dann auch. Und das ist einfach so genial, weil man so schön darauf vorbereitet wird, aber es in einem ganz anderen Szenarium dargestellt wird, als man es wirklich erwartet.
Oder wenn er zu Hause sitzt und dann durch das Fernsehprogramm schaltet und das Fernsehprogramm, er schaltet auf den einen Sender, da hörst du gerade Morrissey, wie er einen Song singt und der Songtext, den in der Sekunde, in der er auf dem Kanal ist, geht dann in den nächsten Kanal über, wo gerade eine Tierdoku läuft, wo dann der Satz quasi weitergeführt wird, aber dann von einem anderen Sprecher sozusagen, der dann die Tierdokumentation moderiert. Und dann hast du einen ganzen Satz, der eigentlich schon sagt, dass in London gerade eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und das einfach schon bevor wir überhaupt wissen, dass da jetzt gleich Zombies um die Ecke kommen, ist auch genial gemacht.
Genauso wie der rote Stift, der ihm im Hemd ausläuft. Ne, wo dann jemand sagt, du hast da was Rotes und das
Du hast
kommt
da
dann
was
immer,
Rotes.
genau, da hast du was Rotes und das kommt immer und immer wieder, wenn er dann, nachdem er ein paar Zombies gemetzelt hat, sagen dann auch manche Leute, ah, du hast da was Rotes.
Es ist so geil. Also, Shaun of the Dead, ihr könnt euch den aktuell bei Amazon Prime gratis angucken. Und ich würde mal sagen, von uns beiden eine super Empfehlung, dass sie das auch tun sollten.
Ja, jeden Fall.
Und sobald Hot Fuzz oder The World's End auch zu sehen ist, weil das kommt immer mal wieder rein und raus bei Netflix und so weiter, aber dann solltet ihr euch die alle angucken, weil in Hot Fuzz, der Polizist wird versetzt in das Kuhkaff und dann hat er einen neuen Partner, der ihn natürlich erstmal über seine bisherige Laufbahn ausfragt. Und er ist ein bisschen sehr verliebt in Actionfilme.
Vor allem in Bad Boys, ne?
Bad
Oder?
Boys und Gefährliche Brandung mit Keanu
Ja,
Reeves.
genau richtig.
Und dort fragt er ihn dann einfach schon am Anfang so, also er nervt ihn dann tatsächlich so ein bisschen so und fragt ihn dann, ob er denn schon mal durch die Luft gesprungen ist und dann eine Schie und dabei rumgeballert hat. Und
Genau.
genau das passiert dann natürlich am Ende, wenn dann die Schießereien anfangen. Und dann fragt er ihn im nächsten Satz, und hast du auch schon mal so eine Verfolgungsjagd gehabt?
Und aus dem Auto rausgeschossen und genau das
Und
machen sie dann
genau
auch
das machen sie
später.
dann auch später.
Oder lagst du schon mal auf dem Rücken, hast in die Luft geschossen und A geschrien?
Genau, und das ist das Letzte, was sie fragen, und das ist dann auch, was passiert, weil sie natürlich große Fans von Gefährliche Brandung sind, und das ist das Ende von, also das ist eine der Szenen in Gefährliche Brandung, und genau das imitieren sie dann da in der Szene. Und in The World's End ist es dann wirklich noch am allergeilsten gemacht, denn am Anfang erzählt er von dem Pub Crawl, also das ist so ein Plan, den die haben, alle in jedem Pub der Stadt einmal ein Bier zu trinken und dann am Ende den Tag geschafft zu haben. Und ich glaube, es sind irgendwie 12 Pubs oder so, die sie dann abarbeiten wollen. Und dann erzählt er am Anfang, wie sie es als Jugendliche schon mal versucht haben und wie das der beste Tag seines Lebens war, aber sie es nicht geschafft haben. Und dann hat er erzählt, was in jedem der Pubs passiert ist. Also genau diese Sachen passieren dann in einer anderen Art und Weise im tatsächlichen Film, wenn sie erwachsen sind und diesen Pubcrawl noch einmal versuchen. Und dann ist an einer Stelle zum Beispiel, ja, und dann haben wir den Sonnenaufgang angeschaut, mit einem Funkeln in unserem Auge standen sie da. Und dieses Funkeln in unseren Augen ist dann in der Version, wie sie dann im Film zu sehen ist, dann die leuchtenden Augen der Aliens, die dann da kommen. Ne? Also es ist dann wirklich eins zu eins genau übernommen, was damals passiert ist. Nur wieder ebenfalls wie das Gespräch in der Bar von Shaun of the Dead. Einfach als Wortspiel für eigentlich was anderes, was passiert.
Also das ist schon echt genial, ne? Auch diese Eier zu haben, vorher schon so ein bisschen anzudeuten. Also anzudeuten ist ja dezent gesagt in dem Sinne, wenn man fast komplett verrät, was passieren soll.
Genau.
Das ist schon echt genial, aber das wird halt immer so schön verpackt. Und ich glaube, das ist die Kunst an der Geschichte, dass du es so verpackst, dass es erstmal nicht auffällt.
Absolut. Und das ist auch wirklich tatsächlich, was es wert macht, sowas dann auch mehrmals zu gucken oder mehrmals zu lesen. Weil wenn du dann tatsächlich so rückwirkend, dann denkst du, ah, okay, das haben sie tatsächlich schon angedeutet. Und eins der ganz berühmten Beispiele bei sowas ist natürlich Fight Club, ne? Also jeder, der noch nie Fight Club gesehen hat, der wird natürlich jetzt ein bisschen gespoilert, aber es sollte eigentlich mittlerweile, ihr hattet lang genug Zeit, euch den anzugucken. Ja, Leute, was ist los mit euch? Ist einer der besten Filme, der je gemacht wurde, von
Ja.
David Fincher, von dem ich sowieso schon bei jeder Gelegenheit schwärme. Da erfahren wir natürlich auch erst am Ende, dass Tyler Durden und unser Hauptcharakter eine und dieselbe Person sind. Im Verlauf der Geschichte, wenn man den Film oder auch dem das Buch dann nochmal von Anfang an reinzieht, um dann zu gucken, ob es möglicherweise schon Hinweise gab. Ja. Es
Ohne
gab
Ende.
einige, sehr,
Ohne
sehr
Ende.
viele. Und
Ja.
es ist total schön, dann das so nochmal so rückwirkend zu machen. Und Foreshadowing, ja, das reichert das Ganze an, das macht es befriedigender, weil du eben tatsächlich sehen kannst, okay, das ist nicht einfach nur dahingeschrieben worden, sondern das wurde geplant und das wurde an den richtigen Stellen eingepflanzt, sodass es möglicherweise nicht sofort auffällt, aber dann einen Payoff hat, was umso befriedigender, umso stärker ist, wenn es dann am Ende, ich sage mal so, geerntet wird.
Ja, ich überlege schon parallel so richtig, was ich in meinem Buch davon einbauen kann. Das ist. Da muss ich, glaube ich, echt nochmal drüber nachdenken, was man da noch alles Schönes machen kann.
Also für jeden, der selber schreibt und sich jetzt gerade denkt, so, das ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man sowas in seinem Buch drin hat. Keine Angst, auch wenn ihr eure Story schon fertig habt und aber noch gar kein Foreshadowing eingebaut habt oder so, es lässt sich vor allem sehr leicht auch rückwirkend einfügen, weil du weißt, wie dein Endkampf passieren wird und du hast das Schwert, was den Drachen erschlagen soll. Aber was wäre denn, und das ist ja überhaupt gar nicht schwer, wenn du einfach schon vorher mal eine Anekdote einbringst von einer weisen Figur, die vielleicht schon ein bisschen was erlebt hat, die einfach schon mal drüber spricht, dass man, ja, und dieses Tier kann nur dadurch besiegt werden, indem man es an dieser Stelle trifft oder was auch immer. So rückwirkend sowas einzubauen ist super leicht. Das ist wirklich keine hohe Kunst. Die hohe Kunst ist es dann, einem Leser vorbeizuschummeln, ohne dass er merkt, dass das tatsächlich später wichtig wird. Und dann, wenn es dann dazu kommt, dass der Endkampf passiert, dass du dann als Leser merkst, ach ja, stimmt. Das ist die Reaktion, die du herausholen willst, indem du den Leser dann so ein bisschen davon ablenkst, dass das, was du gerade erzählst, wichtig ist. Nehmt euch Chekhovs Gun zu
Zur
Herzen,
Brust.
zur Brust. Und es geht tatsächlich nicht nur dabei um Waffen oder Powerloader, ne? Das kann auch, wie gesagt, das kann ein symbolisches Foreshadowing sein. Das kann auch ja andere Ereignisse einläuten. Oder eben tatsächlich in einer kleinen Version schon eine Szene sein, die so in der Art dann später nochmal in groß existiert.
Ja, was ich auch gefunden hatte zum Beispiel, ist, dass man dann das Kapitel auf eine bestimmte Art und Weise benennt, was auch für das Kapitel quasi ein Foreshadowing ist.
Oh ja, das wird
Man
auch
am
super
Anfang
gerne gemacht.
überhaupt keine Ahnung hat, worum es geht.
Du wirst dich ja sicherlich dann auch an die Titel meiner Kapitel erinnern, denn
Ja,
es sind
naja.
immer Filmtitel oder Songtitel oder generell so aus der Popkultur bekannte Sachen, die auf dem ersten Blick vielleicht gar keinen Sinn machen oder die man vielleicht gar nicht kennt, aber wenn man sie recherchiert, merkt man, oh. Der Autor hat sich ja tatsächlich Gedanken gemacht.
Ja, und das haben wir, glaube ich, jetzt über die 7 Podcasts, die wir jetzt schon gemacht haben, haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt, dass der Marc sich extrem viele Gedanken gemacht hat beim Schreiben.
Danke, ich wollte es nur noch mal festhalten.
Ja, ist auch
Und
besser, wenn das jemand anders sagt, außer du, ne?
danke, danke, aber ich meine, für mich ist es egal, ne? Solange die Leute es wissen. Nein, aber ich nehm meine Sachen immer ganz gerne als Beispiel, weil die sind ja jetzt schon käuflich zu erwerben und ich kann ja viel erzählen, aber wer weiß denn schon, ob ich wirklich auch umsetzen kann, was ich da an Theorie so anbiete? Und da könnt ihr mich gerne auf die Probe stellen, indem ihr euch das Buch holt und das alles nachprüft.
Das solltet ihr auch wirklich tun. Also das lohnt sich. Vor allem ist auch, was noch dazu kommt, es sieht extrem gut im Regal aus.
Ja, danke, danke.
Mir fällt jetzt explizit eins ein, was ich, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen habe. Das hieß Kind 44. Und das macht bis zum Ende die ganze Zeit keinen Sinn, soweit ich mich entsinne. Und erst am Ende wird aufgelöst, warum das Buch so heißt.
Es geht ja um diesen Kindermörder in der also in Russland
Ja,
zur Sowjetzeit. Da
genau, richtig,
werden ja
ja.
Kinder entführt und weil ja unter kommunistisches Russland ja eigentlich keine Verbrechen geschehen, weil ja alles Paradies ist, vertuscht dann natürlich die Regierung, dass sowas überhaupt das
Passiert.
passieren kann und deswegen werden diese Fälle dann natürlich nicht richtig aufgelöst, beziehungsweise verhindert dann so ein bisschen so die Obrigkeit, dass dem nachgegangen wird, einfach weil sie es totschweigen wollen.
Und jetzt
Und
bin ich sehr überrascht, dass du das Buch tatsächlich kennst.
natürlich.
Wahnsinn.
Ja, guck mal, der Typ,
Ja.
der guckt nicht nur Filme, der kann auch
Der
lesen.
kann
Wer
auch
hätte
noch
das
lesen.
gedacht?
Wann machst denn du das? Also.
Crazy, oder? Ich schlaf gar nicht.
Ich glaube, das glaube ich auch.
Aber wo du gerade Cover sagst, ne? Und es tut mir jetzt schon fast in der Seele weh, jetzt schon wieder Schmerzflimmern sagen zu müssen, aber das allererste Schmerzflimmern-Cover ist ein Skelett in einem Sarg und daneben sieht man eine Sanduhr und Wassertropfen. Und all diese Dinge sind Foreshadowings für Szenen innerhalb des Buches.
Du bist so ein Fuchs, das ist unfassbar.
Fällt dir das jetzt erst auf oder wusstest du das?
Naja, ich habe das Cover nie so angeguckt. Ich fand es immer sehr, sehr geil, aber ich bin einer von diesen Menschen, an denen man Sachen extrem gut vorbeischummeln kann.
Oh mein
Weißt du,
Gott, dann habe
ich.
ich da jetzt richtig dein Mind
Ja,
geblown, wenn ich das
total. Also ich
dir
gehöre
sogar.
wirklich zu den Leuten, die einfach erstmal so genießen. Und sich Sachen erstmal gönnen und gar nicht so das große Warum und Wieso dahinter setzen. Und dann, wenn man so irgendwann nochmal drüber nachdenkt oder es nochmal liest oder nochmal drauf guckt, dann fallen mir solche Sachen dann auch auf. Aber bis dahin bin ich immer so ein blindes Huhn manchmal. Das muss ich echt
Aber
zugeben.
es macht auch in beiderlei Hinsicht Spaß. Es macht natürlich Spaß, wenn man die Sachen vorher schon verdächtig findet und dann danach
Genau.
sucht. Aber es macht genauso auch Spaß, einfach davon kalt erwischt zu werden und dann beim zweiten Mal drüber gucken, merkt, oh mein Gott, wie hat er das gemacht, dass ich das die ganze Zeit vor der Nase hatte, aber nicht gecheckt habe, bis es dann dazu kam, wo es aufgelöst wird. Das ist ja der Kampf zwischen dem Leser und dem Autor. Der Autor will ja, dass du am Ende diese Reaktion hast. Aber der Autor muss natürlich auch damit rechnen, dass du clever genug bist, die Sachen vorher schon rauszufinden. Also muss er immer abwägen, wie schlau ist jetzt meine Leserschaft und wie viel schaffe ich es tatsächlich effektiv an ihnen vorbeizuschleichen, ohne dass sie überhaupt merken, was gerade passiert. Weil als Autor fühlst du dich natürlich extrem befriedigt dadurch, dass die Leute es nicht gerafft haben und du am Ende denen dann wie der Lehrer mit erhobenem Zeigefinger sagen kannst, ja, und was ihr eigentlich gar nicht gecheckt habt, passiert hier. Und dann hast du einen Scheinwerfer, der dann darauf zeigt. Aber natürlich kann es natürlich auch sein, dass du dann vielleicht ein bisschen zu sehr versuchst, die Sachen zu verstecken und es dann gar keiner rafft und auch am Ende keiner gerafft hat. Oder im schlimmsten Fall es keinen interessiert hat, weil du es nicht interessant genug geschmückt hast. Kann auch passieren. Und das ist nun mal einfach das, was das Schreiben dann so schwer macht. Ich kann es ja jetzt tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, denn ich will nicht die genaue Anzahl sagen, aber ich habe sehr viele Kurzgeschichten bekommen. Und es würde mir jetzt im Traum nicht einfallen, irgendwie schlecht über irgendwen zu reden. Aber, und jetzt kommt halt das Sternchen, was ich anbringe, es ist sehr viel Zeug dabei gewesen, was Potenzial hatte, aber einfach nicht gut genug durchdacht ist. Würden die sich mehr mit Struktur und Theorie auseinandergesetzt haben, ja, wenn das Skelett von der Geschichte dich nicht reinzieht, dann ist es halt für den Arsch. Wenn du dich an diese Schemen nicht zumindest anlehnst, dann hast du im Grunde eine große Handvoll Sand. Und Sand findest du überall. Ohne Scheiß. Also tolle Ideen heißen nicht automatisch tolle Geschichten. Gerade bei Kurzgeschichten. Wenn deine Kurzgeschichte keine Struktur hat, dann kannst du sie in die Tonne hauen. Und das
Da
ist
fällt's ja extrem auf, ne?
eben, weil du da keine Zeit hast. Du
Ja.
hast keine Zeit. Das sind maximal 5 Seiten oder was. Und wie willst du auf so wenig Zeit den Leser einfangen und ihm dann am Ende sogar noch was geben, wonach er sich dann irgendwie bereichert fühlt? Wenn du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, was deine Charaktere daraus lernen sollen, dann ist ja gar nichts passiert.
Genau, und das ist jetzt rückwirkend, wenn wir so wollen, eigentlich genau das Ziel von diesem Podcast.
Genau, wir
Weil
wollen euch.
das war nämlich, ich glaube, da haben wir auch ganz am Anfang schon drüber gesprochen, dass man für Storytelling etc. ganz schwierig, also es gibt ein paar Bücher natürlich, ne, aber dass das mal so schön zusammengefasst wird mit unterschiedlichen Stilmitteln und vielleicht auch an schönen Beispielen dargestellt, findest du ganz, ganz wenig. Also es gibt ein paar Schreiber-Podcasts. Und ich will jetzt aber keine nennen, aber die sind wirklich grausig.
Vielleicht auch deswegen, weil da kein Dialog entsteht. Das ist kein Hin und Her, keine Fragen, kein Erklären tatsächlich, kein Erläutern von den Beispielen. Denn ich kann natürlich auch einfach eine Definition von Foreshadowing vorlesen und sagen, lernt das? Bums. Aber wir haben uns ja jetzt die Mühe gemacht, ein Beispiel rauszusuchen und daran sogar zu erklären, was das deiner Geschichte überhaupt bringt, in welcher Form dich das bereichert. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in jedem der anderen Ausgaben auch drin haben, dass wir genau sagen, wofür es sich lohnt, dann davon zumindest schon mal gehört zu haben. Denn im Ende, wenn ihr Kurzgeschichten oder Romane schreibt, jeder Verlag, und da rede ich jetzt nicht nur von meinem, wird euch höchstwahrscheinlich dann nicht zurückrufen. Und das ist, ich mag das gar nicht so hart zu sein, weil ich selber die andere Seite kenne als Autor. Ich weiß, wie es ist, wenn man darauf wartet und wie viel Mühe man investiert und wie viel man innerlich hofft. Und auch wenn man sich dann selber sagt, na, das wird eh nichts. Aber ein Teil von einem hofft dann natürlich immer noch, dass jemand erkennt, wie viel Mühe man investiert hat. Aber wenn ihr euch nicht zumindest reinzieht, wie man etwas schreibt. Und es gibt, ihr müsst da nicht nur auf mich hören, ne? Ich bin nicht die Autorität in sowas. Es gibt 100.000 andere Leute, die mehr Erfolg haben und sich besser auskennen. Aber wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt, was ihr schreibt, oder wenn ihr noch nicht mal irgendwie ein grobes Thema für eure Geschichte habt, fragen die sich ganz zu Recht,
Was sollen wir
warum?
damit?
Was kannst du mir jetzt hier bieten in deiner Geschichte, was ich nicht woanders auch herkriegen würde? Warum sollten wir dich lesen und nicht einfach schon das 200. Stephen King Buch?
Ja, genau. Oder die sonstigen Thriller oder was auch immer. Und was sowieso die ganze Zeit schon auf dem Markt ist. Ne? Das wirklich mal so gesammelt über Beispiele plus wirklich Themen und Stilmittel gesprochen wird, das ist echt selten. Also wer irgendwie da Interesse hat, ich finde, wir können alle möglichen Themen gerne noch besprechen. Wir planen ja auch schon die ganze Zeit, was wir als nächstes machen wollen.
Genau, wir planen immer im Voraus, was wir besprechen könnten. Und wenn euch da Ideen kommen oder wenn ihr selber mal wirklich einen Wunsch habt, eine Sache erläutert zu bekommen oder wenn ihr selber eine Sache besonders cool findet und der Meinung seid, dass wir das allen mal präsentieren sollten, dann schreibt uns auf jeden Fall eine E-Mail an redaktion@intronauten-verlag.de. Ich antworte auf alles, sofern es eine Antwort bedarf. Ansonsten gehen wir da gerne Sachen durch. Wir haben auch Zeit genug, um das im Podcast zu besprechen. Also seid da nicht schüchtern. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram finden. Mich findet ihr auf @mark_mcfly23 und du hast dir auch kürzlich einen extra für die Autorenarbeit gedachten Instagram-Account angelegt.
Genau, den habe ich mir gemacht. @Tobias_Schnier. Schnier.
Und da könnt ihr uns auch jederzeit anquatschen. Und zur Not, ihr findet natürlich auch Intronauten Verlag als eigene Seite bei Instagram. Also da würdet ihr uns auf jeden Fall auch einen riesen Gefallen tun, wenn ihr der Seite folgt. Da gibt es die neuesten Infos und auch dort wird natürlich immer be bekannt gegeben, wann der nächste Podcast rauskommt. Das soll es jetzt erstmal für Foreshadowing gewesen sein. Ich finde, wir sind diese Woche auch wieder extrem schnell durch die Themen geflogen.
Aber trotzdem detailliert.
Hast du Spaß gehabt?
Ach, wie immer.
Wunderbar, ich nämlich auch. Und nächste Woche geht es um, wie man sich selber motiviert zu schreiben. Denn jeder kennt eine Schreibblockade, jeder hat schon mal vor einem leeren Papier gesessen und sich gedacht, oh mein Gott, wie fange ich denn überhaupt an? Oder wenn man angefangen hat, wieder dran zu sitzen, das ist schwerer als man denkt und jeder hatte wahrscheinlich schon mal dieses Gefühl, es sei komplett dahingestellt, ob es jetzt für kreatives Schreiben ist oder ob es für eine Hausarbeit ist. Jeder kennt das, wenn man gerade seine Bachelorarbeit schreibt und dann das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich wirklich super dringend mal die Couch putzen. Und die Fenster und
Und
meine Schuhe.
die Kaffeemaschine entkalken?
Und all diese Dinge sind jetzt
Viel
extrem
wichtiger.
wichtiger und das kann auch nicht warten, denn ich muss Wege finden, um mich davor zu drücken, hier weiterzumachen. Aber wie man damit umgeht und wie man das vielleicht sogar ein bisschen aushebelt, das wollen wir nächste Woche mal besprechen. Und zwar auch wieder, ja, einfach aus Jux anhand eines Filmes. Und der Film heißt Adaption, der Orchideendieb. Von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, Spike Jonze. Und wir wollen dann mal gucken. Er ist übrigens auch mit Nicolas Cage, also keine Angst, ihr werdet auch einiges zu lachen bekommen. Und da wollen wir nächste Woche mal drüber sprechen. Für das soll es jetzt erstmal Foreshadowing mit Shaun of the Dead gewesen sein. Zieht euch den Film rein, Amazon Prime. Und ansonsten bedanke ich mich für diese Woche erstmal bei dir.
Ja, gerne. Das hat wie immer Spaß gemacht und ich habe wieder einiges gelernt.
Das freut mich ganz besonders. Es ist immer eine Freude. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.
Servus.